Lass uns beten. Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir danken im Namen Jesus, dass du da bist. Danke für das, was du uns schenkst, dass du uns diese Möglichkeit schenkst, die Technik zu nutzen als Hilfsmittel, um heute Morgen miteinander verbunden zu sein. Und auf dich zu schauen und uns auf dich auszurichten und von dir zu hören. Und ich bete mit dem Gebet, was Paulus gesprochen hat, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen erleuchtest, dass wir dich selbst heute Morgen mehr erkennen. Schließ du dein Wort für uns auf. Und rede du zu uns durch deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, es gibt auf dieser Welt keine Fragestellung und kein Problem, ganz egal, ob es wirtschaftlicher Natur ist, politisch, familiär, Umwelt oder ob es Corona ist. Es gibt kein Problem auf dieser Welt, für das Gott keine gegenwärtige Antwort hat. Es gibt kein Problem auf dieser Welt, wofür Gott keine gegenwärtige Antwort in seinem Herzen hat. Ihr Lieben, die Wiederkunft Jesu wird das herrlichste Ereignis auf diesem Planeten sein. Aber die Antwort auf die jetzigen Fragen ist nicht die Wiederkunft Jesu, sondern die Antwort ist die Kraft des Evangeliums, die wir in uns tragen. Es ist gute Nachricht und diese Kraft kann alles verändern. Es ist die Tatsache, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde. Und der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, hat in dir und in mir Wohnung genommen. Dieser Geist lebt in uns. Wenn du jemanden im Krankenhaus besuchst und dieser Mensch ist schwer krank, und die Chancen stehen 1 zu 1 Million, dass er die Nacht überleben wird. In dem Moment, wo du sein Zimmer betrittst, verändern sich die Chancen für ihn, weil du etwas in dir trägst. Du trägst jemanden in dir. Du trägst die Realität des auferstandenen Christus in dir. Und diese Realität verändert alles. Unsere Sehnsucht, unser Streben nach Wundern ist nicht zu unserer Unterhaltung. Es ist auch nicht dafür da, dass wir uns in unserer geistlichen Karriere irgendwie weiterentwickeln. Unsere Sehnsucht nach Wundern ist auch nicht dazu da, um unsere Identität irgendwie darin zu finden. Unsere Identität ist komplett in dem Namen, der uns beim Namen gerufen hat. Unsere Identität ist ganz und gar in Jesus. Aber Gott hat uns dazu berufen, dass wir entdecken sollen, was während unserer Lebenszeit hier auf dieser Erde geschehen kann, wenn wir anfangen, das zu glauben, was in diesem Buch steht. Gott hat uns dazu berufen, unbeeindruckt von dem zu leben, was der Teufel tut. Wisst ihr, der Feind arbeitet unglaublich hart daran, dass wir auf seine Pläne aufmerksam werden. Er lässt einen Teil von seiner Strategie aufleuchten, damit wir anfangen, darauf zu reagieren. Aber das ist nicht das, was Jesus uns vorgelebt hat. wenn ich anfange, in Reaktion auf das zu leben, was der Teufel tut, dann gebe ich dem Teufel die Möglichkeit, meine Tagesordnung zu beeinflussen. Aber Jesus hat anders gelebt. Jesus lebte in absoluter Abhängigkeit, in totaler Reaktion auf das, was er von seinem Vater gesehen und gehört hat. Die Kraft des auferstandenen Christus hat in dir und in mir Wohnung genommen. Und diese Kraft, ihr Lieben, die will raus. Der Heilige Geist lebt in uns als ein Strom des Lebens, nicht als ein See. Er will in uns und durch uns hindurch fließen und er will unsere Umgebung verändern. Nicht nach meiner oder deiner Vorstellung, sondern nach der Vorstellung des Königreichs Gottes, nach der Vorstellung des Vaters. Wir beten so oft, dein Reich komme und dein Wille geschehe. So wie im Himmel, so auch hier auf Erden. Gottes Reich muss kommen in Kraft und in Herrlichkeit und in Reinheit. Jesus hat uns etwas vorgelebt. Und als er zurückging zum Vater, hat er gesagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, geht hin, heilt die Kranken. Er hat nicht gesagt, betet für die Kranken, er hat gesagt, heilt die Kranken. Aber ich möchte mich an dieser Stelle nicht an diesem einen Aufruf von Jesus festhalten. Er hat noch so viele andere Dinge vorgelebt. Er hat gesagt, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, ganz egal was es ist, der Vater wird es euch geben. Und mit diesem Lebensstil hat er uns beauftragt. Er hat es uns vorgemacht und er sagt, wir sollen in diesen Lebensstil hineinwachsen. Und um in diesen Lebensstil hineinzuwachsen, gibt es etwas, was von grundlegender Wichtigkeit ist. Und das ist unser Glauben, ihr Lieben. Es braucht Glauben in unserem Leben. Und es braucht nicht nur diese Gabe des Glaubens für diese übernatürlichen Dinge in unserem Leben, von denen die Bibel so viel spricht, sondern es braucht einen grundlegenden, beständigen Glauben in unserem Leben. Und diesen beständigen Glauben, den sollen wir aufbauen in unserem Leben. Dieser beständige Glauben, der ist quasi die Vorbereitung für das, was wir brauchen in herausfordernden Situationen, in Tagen wie diesen, dass Gott uns befähigen kann mit der Gabe des Glaubens. Wenn wir in Zeiten wie diesen sind, die herausfordernd sind, wenn uns Krisen begegnen oder wenn es eine Krise ist, ist in unserem persönlichen Leben, wenn jemand von denen, die wir lieben, schwer krank ist, dann fangen wir an, sehr ernsthaft uns nach dieser Gabe des Glaubens auszustrecken. Aber Jesus hat nicht nur für eine bestimmte Krise oder für eine bestimmte Situation etwas vorgelebt, sondern er hat etwas vorgelebt, was ein Lebensstil des Glaubens war. Es war ein tagtägliches Ausgerichtetsein auf den Vater. Und das finden wir an einer Stelle, die ich kurz mit euch anschauen möchte, die kennen wir dieses Jahr alle, weil da aus dieser Stelle kommt der Vers der Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist diese Stelle, wo Jesus mit seinen Jüngern den Vater begegnet mit dem kranken Sohn und die Jünger haben für den Sohn gebetet. Es hat nichts funktioniert. Jesus kommt, betet, segnet diesen Jungen und macht ihn gesund. Und danach fragen die Jünger, was ist passiert? Wir haben alles versucht, was wir konnten. Und sie haben eine Menge erlebt vorher. Wenn wir die Kapitel vorher anschauen, sie haben es erlebt, wie die Kraft Jesu durch sie gewirkt hat. Aber in diesem speziellen Moment hat es nicht funktioniert. Und Jesus sagt zu ihnen, diese Sache lässt sich nur durch Gebet lösen. An einer anderen Stelle, in anderen Übersetzungen steht dann, durch Gebet und Fasten. Aber wenn wir hinschauen, wenn wir diese Stelle lesen, da steht überhaupt nicht, dass Jesus in dieser Situation gebetet und gefastet hat, weil er in einen Lebensstil des Gebetes hineingekommen war. Und das ist das, was er von uns möchte. Jesus möchte, dass wir lernen, in diesem dauerhaften Bewusstsein des Willen des Vaters leben. Dass es etwas ist, was täglich in uns präsent ist. Viele von uns wissen vom Verstand her, dass die Bibel sagt, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle Menschen geheilt werden. Aber es ist so oft nur etwas, was in unserem Kopf ist. Und es ist nicht diese tiefe innere Überzeugung von dem. Paulus schreibt das im Hebräerbrief. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Überzeugtsein von den Tatsachen, die wir noch nicht sehen. Und das ist das, was wir brauchen. Diese tiefe innere Zuversicht, diese feste Zuversicht, diese tiefe Überzeugung. Und dieser beständige Glauben, den sollen wir trainieren. Und der ist quasi die Voraussetzung, die Landebahn für diese Gabe, dieses Geschenk des Glaubens, was Gott uns gibt. Ich möchte das an dieser Stelle zum besseren Verständnis mal so ein bisschen mit Geld vergleichen, weil man das so schön begreiflich machen kann. Du hast vielleicht als Kind angefangen und es war kein Problem für dich, für 10 Euro zu glauben, dass Gott dir Versorgung schenkt mit 10 Euro. Und im Laufe der Jahre hast du deinen Glauben trainiert. Und es ist überhaupt kein Problem für dich, für 1000 Euro zu glauben. Aber dann passiert etwas, irgendeine persönliche Herausforderung, irgendwas vielleicht mit deinem Haus passiert oder mit deinem Auto ist was passiert und plötzlich flattert eine Rechnung in dein Haus, 20.000 Euro. Und in diesem Augenblick brauchst du mehr, als was du bisher trainiert hast. Der bis dahin trainierte Glaubensmuskel reicht für diesen großen Schritt nicht aus. Und in dem Moment braucht es dieses übernatürliche Eingreifen von Gott, dass er dieses Geschenk des Glaubens macht, dass du in der Lage bist, dafür zu glauben, dass er dir diese 20.000 Euro schenkt, damit du dieses Problem lösen kannst, diese Rechnung bezahlen kannst. Und wenn du einmal so etwas erlebt hast, so einen Glaubenssprung durch dieses übernatürliche Geschenk von Gott, dann gehst du nicht mehr zurück auf die Ausgangsposition von 1000 Euro. Dann machst du vielleicht bei 1500 Euro weiter. Aber wir bleiben nicht da in diesem Bereich des Geschenks des Glaubens, der Gabe des Glaubens, sondern wir müssen wieder weiter trainieren unseren beständigen Glauben. In dem sollen wir immer weiter und weiter wachsen. Diesen Muskel sollen wir trainieren. Aber der ist eben die Vorbereitung für dieses Geschenk des Glaubens. Was können wir denn jetzt tun, um diesen grundlegenden Glauben in unserem Leben besser zu trainieren? Es gibt verschiedene Dinge, die dafür dienen. Und ich möchte eine spezielle Sache mit euch anschauen. Und dafür möchte ich einen kleinen Abschnitt im Matthäusevangelium mit euch anschauen, wo von Johannes dem Täufer geredet wird. Und zwar steht diese Geschichte im Matthäus 11 ganz am Anfang. Da steht, Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt. Und Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und glücklich ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Erinnert ihr euch daran, was Johannes am Anfang gesagt hat? Als Johannes am Jordan taufte und Jesus kam, da hat er ausgerufen, er ist es, ich habe ihn gefunden, er ist das Lamm Gottes. Johannes hat von diesen alten Prophetien gesprochen, aus dem Jesaja-Buch, dass er der Gesalbte Gottes ist. Was ist passiert? Hat Johannes all das vergessen? Johannes ist im Gefängnis. Das ist das, was passiert ist. Und am Ende der Prophetie im Jesaja steht, dass der Gesalbte kommen wird, um die Gefangenen zu befreien und die Kerker aufzutun. Und jetzt sitzt Johannes im Gefängnis und Jesus macht den Kerker nicht auf und befreit Johannes nicht. Und Jesus gibt auf die Frage von Johannes keine theologisch-biblische Abhandlung aus den alten Propheten, dass er der Messias ist, sondern Jesus sagt zu Johannes, schau her, schau auf das, was ich tue und nicht auf das, was ich nicht tue. Wenn wir anfangen, uns auf das zu konzentrieren, was Gott nicht in unserem Leben tut, dann untergraben wir unsere eigene Sicherheit in unserem Glauben an Gott. Mal ganz ehrlich, jeder von uns kennt das. Wir führen innerlich irgendwie so eine Art Buch über unsere Gebetserlebnisse. Ich habe für diese und jene Situation gebetet, ich habe für diese und jene Person gebetet. Mal ist was passiert, mal ist nichts passiert und irgendwie tragen wir es wie mit einem Rucksack mit uns herum. All diese Dinge, die wir erlebt haben und die wir nicht erlebt haben. Und all das, was wir so mit uns herumtragen, beeinflusst die Art und Weise, wie wir das nächste Mal beten. Beeinflusst die Art und Weise, wie wir das nächste Mal über unser Beten denken, bevor wir überhaupt damit anfangen. Wird es diesmal funktionieren? Ich weiß, es hat schon mal funktioniert, aber wird es diesmal funktionieren? Und unsere Art zu beten, unsere Art zu denken, wird von dem beeinflusst, was wir erlebt haben und nicht beeinflusst von dem, was Gott in seinem Wort sagt. Im Markus-Evangelium im Kapitel 16, da steht, ihr werdet Kranken die Hände auflegen und es wird besser werden mit ihnen. In anderen Übersetzungen steht, und sie werden gesund werden. Da steht nicht, wenn du Glück hast und es ist ein guter Tag, dann hast du vielleicht Erfolg mit deinem Gebet, sondern da steht, sie werden gesund werden. Und um mich nicht an dem Gebet der Kranken festzuhalten, eine andere Stelle sagt eben, wie schon am Anfang erwähnt, wenn wir Gott in Jesu Namen um etwas bitten, dann wird er es uns geben. Da steht nicht, wenn du Glück hast und es ist ein guter Tag, dann schenkt Gott das vielleicht. Da steht, er wird es dir schenken, wenn du in Jesu Namen darum bittest. Was passiert in uns, wenn wir uns auf das konzentrieren, was Jesus nicht macht, was Gott nicht macht, wo er unsere Gebete nicht erhört hat, wenn wir quasi die ganze Zeit auf die Negativseite schauen? Hast du von dem schon gehört? Hast du schon die Nachricht gelesen in WhatsApp? Coronavirus und Ibuprofen? Hast du von dem Virus gehört, es ist Corona, geh bloß nicht raus, triff dich nicht mehr mit anderen Leuten. Wenn wir anfangen, auf diese negativen Dinge zu schauen, dann fangen wir an, auf diese negativen Dinge zu reagieren. Das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Strategie des Feindes, dass wir anfangen, auf das, was er tut, zu reagieren. Und aufhören, unsere Aufmerksamkeit bei Gott zu haben. Gott hat uns dazu berufen, die Mächte der Finsternis zu zerstören. Und dazu braucht es mehr als nur gehorsam zu sein diesem Wort gegenüber. Es braucht, dass wir diesen Lebensstil des Glaubens, wie Jesus ihn vorgelebt hat, in unserem Leben entwickeln. Es braucht, dass wir lernen, unsere innere Aufmerksamkeit wegzulenken von den negativen Dingen hin zu dem, was Jesus tut. Warum ist das so wichtig? Weil es etwas tief in uns verändert. Wenn wir anfangen, unsere Aufmerksamkeit dem Gott zu schenken, der größer ist als alles, wovor wir jemals Angst haben werden, dann verändert sich in uns die Art und Weise, wie wir denken. Es verändert die Art und Weise, wie wir die Dinge um uns herum wahrnehmen. Es verändert die Art und Weise, wie wir denken und leben. Und das ist das, was wir brauchen. Paulus schreibt es im Kolosser 3, dass wir uns ausrichten sollen auf die himmlischen Dinge. Paulus wusste um diese Dynamik, die dann passiert. Und jeder von euch hat es an irgendeiner Stelle mit Sicherheit schon erlebt. Wenn wir uns unsere Aufmerksamkeit zu Gott hinwenden, uns diese Zeit nehmen, dann passiert etwas in uns drin. Mir ist das ganz neu, ganz stark bewusst geworden am Anfang dieses Jahres, als wir im Koinonia-Saal das Zelt der Begegnung hatten. Und ich einfach gekommen bin, mich hingesetzt habe und gesagt habe, jeden Tag eine halbe Stunde, ohne für irgendwas Spezielles zu beten, ohne irgendwelche speziellen Bibeltexte zu lesen, einfach nur meine Aufmerksamkeit Gott zu schenken. Und ich habe gemerkt, wie diese Aufmerksamkeit, die ich Gott geschenkt habe, in mir etwas verändert hat. Und das ist das, was wir brauchen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einem Missionseinsatz gewesen ist. Aber wenn du auf einem Missionseinsatz bist, wo jeden Tag etwas passiert, wo wir etwas erleben von der Kraft Gottes, dann wird es plötzlich ganz natürlich, dass Gott unsere ganze Aufmerksamkeit hat. Weil den ganzen Tag über wird über diese Dinge geredet, die Gott tut. Egal, ob es eine Heilung ist oder dass jemand sich bekehrt hat oder dass jemand in seinem Herzen gesund geworden ist. All diese Dinge, die Gott tut, von denen wird geredet von morgens bis abends. Und es wird etwas ganz Natürliches, dass all unsere Aufmerksamkeit bei Gott ist. Und wenn wir wieder nach Hause fahren, dann verändert sich plötzlich diese Aufmerksamkeit. Es ist nicht die Salbung, die da gewesen ist, sondern es ist unsere Aufmerksamkeit. Die Bibel sagt, dass Gott den Himmel über uns aufgemacht hat und dass er seinen Heiligen Geist ausgegossen hat. So diese Dinge verändern sich nicht. Aber unsere Aufmerksamkeit ist plötzlich wieder von Gott zurück in unserem Alltag. Und wir sollen lernen, dass unsere Aufmerksamkeit bei Gott bleibt, bei dem bleibt, was er tut. Jesus sagt zu Johannes, schau her, was ich tue. Wisst ihr, Johannes war nicht wirklich in ermutigenden Umständen. Er war im Gefängnis und es sah so aus, als wenn er sterben würde. Aber Jesus sagt zu ihm, schau her, was ich tue. Und der nächste Satz in dieser Bibelstelle ist, glückselig ist der, wer sich nicht an mir ärgern wird. Wir müssen verstehen, dass es eine enge Verbindung, einen engen Zusammenhang gibt zwischen dem, wo unsere Aufmerksamkeit ist und dem, was wir wie leben. Jesus sagt zu Johannes nicht, du musst das Gefängnis, in dem du gerade bist, ignorieren und du musst so tun, als wenn es nicht da ist. Das sagt er nicht. Aber er sagt, richte deine Aufmerksamkeit auf mich und das, was ich tue. Warum? Glückselig ist der, der sich nicht an mir ärgert. Jedes Mal, wenn wir anfangen, unseren Geist, unser Herz mit dem zu füttern, was Gott nicht tut, geben wir diesem Geist des Ärgerns Raum. Und dieser Geist wird uns am Ende in den Ungehorsam, in den Unglauben hineinführen. Es braucht im Grunde genommen nur ein paar Veränderungen. Es fängt mit ein paar kleinen Veränderungen in unserem Leben an. Was wäre, wenn wir so leben, als wäre der Himmel über uns offen? Und ich meine damit nicht nur unsere Vorstellungskraft, auch wenn es vielleicht damit anfängt, aber diese tiefe innere Überzeugung, dieser tiefe Glaube, dass der Himmel über uns offen ist. Was wäre, wenn wir in dem Bewusstsein leben, dass der Heilige Geist in uns Wohnung genommen hat? Was wäre, wenn wir damit anfangen, uns gegenseitig zu erzählen, was Gott in unserem Leben tut? Ich möchte uns alle dazu ermutigen, das zu tun, wovon Reinhard in seiner letzten Predigt gesprochen hat. Wir sollen Zeugen sein für das, was Jesus tut. Und Jesus tut so viel. Wir müssen anfangen, davon zu erzählen. Warum? Weil es unseren Glauben stärkt. Wir brauchen das. Es ist nicht etwas, was für dich und für mich persönlich ist, was wir im Verborgenen halten. Nein, Jesus sagt, erzählt es einander, damit euer Glauben gestärkt wird. Was wäre, wenn wir damit anfangen, täglich in seine Richtung zu schauen? Wir sollen nicht das ignorieren, was gerade um uns herum passiert. Es ist wichtig, auf dem Laufenden zu sein, zu wissen, was passiert gerade um uns herum. Und jeden Tag ändert sich so viel in dieser ganzen Situation. Aber trotzdem, unser innerer Fokus jeden Tag neu auszurichten auf Gott. Warum? damit unser Glauben gebaut wird, damit der Heilige Geist in uns und durch uns hindurch fließen kann und unsere Umgebung verändern kann, damit sein Reich kommt und sein Wille geschieht, so wie im Himmel, auch hier auf Erden. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, dass wir den offenen Himmel, den du über uns schenkst, sehen. Dass du unsere Augen aufmachst, dass wir dein Wirken um uns herum und in unserem Leben sehen können. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir lernen, täglich unsere Aufmerksamkeit nicht auf die Minusseite zu richten, sondern auf deine Seite zu richten, auf dich zu richten, auf das, was du tust, auf dein Wirken und Handeln. Dass unser Glaube gestärkt wird, dass unsere Hoffnung gestärkt wird und dass wir leben können, so wie du es von uns möchtest, damit dein Reich kommt und dein Wille geschieht, genauso wie im Himmel hier auf Erden. In Jesu Namen. Amen.